Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
It's finished at Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Und ja, Schande über mein Haupt. Es ist was ganz, ganz Schlimmes passiert, was mir so noch nie passiert ist. Wir haben heute schon über eine Stunde Podcast aufgenommen. Es ist Montagabend mittlerweile. Aber der super Podcast-Host Leon Kaminski hat nachher einfach mal seine Spur aus Versehen gelöscht. Und so haben wir nur noch Robin Helds Spur gehabt. Und so wollten wir den Podcast trotzdem nicht rausschicken. Wäre vielleicht ein bisschen einseitig, einen Monolog zu hören, der quasi immer auch ohne Kontext daherkommt. Deswegen muss ich jetzt gerade Robin nochmal bitten, das Ganze heute ein zweites Mal aufzunehmen. Es tut mir wirklich riesig, riesig leid. Das ist noch nie passiert vorher, wird es hoffentlich nie mehr wieder. Und das müssen wir jetzt irgendwie trotzdem über die Bühne bringen. Ein zweites Mal heute.
Ja, ist schon verrückt, aber eigentlich ein Kompliment an uns. Also wir sind jetzt bei, ich weiß nicht, Folge 150 oder so und ist noch nie passiert. Jetzt waren wir halt mal dran. Jetzt sind die nächsten 149 Folgen wieder in Ordnung. Ja, passiert, abhaken, gehen wir rein.
Ja, vielleicht mein größter Fehler in unseren, keine Ahnung, wie lange es mittlerweile besteht, der Podcast, 3 Jahre. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber komm, wir gehen einfach rein und wir versuchen einfach, das zu replizieren, weil ich fand uns eigentlich gut heute Nachmittag. Ob es jetzt heute jetzt ein zweites Mal ein Desaster wird, mal schauen. Wir starten nämlich mit der Partie zwischen Liverpool und Tottenham. Danach schauen wir auf Chelsea, die West Ham einfach mal weggefegt haben. Und West Ham hat heute auch das Aus von David Moyes verkündet. Dann schauen wir auf den Abstieg, was es da mittlerweile an Neuigkeiten gibt, wie es da aussieht, wer dort die besten Karten hat. Und zum Schluss schauen wir auf den Nachfolger von David Moyes und auf unsere Rubriken. Wir starten, wie gesagt, beim FC Liverpool. Die hatten das Heimspiel gegen die Spurs. Das ist das vorletzte Heimspiel von Jürgen Klopp an der Anfield Road. Tottenham wiederum im Kampf um die Champions League nach wie vor. Da haben sie ja noch ein Spiel weniger als Aston Villa absolviert und hätten da mit einem Sieg noch alle Chancen gehabt. Aber es ging eben nach Liverpool.
Ja, da war richtig Druck drauf für Tottenham. Also fast 6-Punkte-Spiel, weil Villa, das können wir schon vorne weggreifen, an diesem Spieltag gegen Brighton 0-1 verloren haben. Heißt, man hatte richtig Chancen aufzuschließen. Plus Villas Restprogramm, die letzten 2 Spiele sind mit City und Crystal Palace wirklich, wirklich undankbar. Also realistische Chancen für die Spurs auf Platz 4. Warum ist dieser Platz 4 so wichtig? Weil jetzt offiziell ist, der 5. Platz in der Premier League reicht nicht für die Königsklasse. Diese beiden Sonderplätze, die durch die Champions League Reform ja neu dazukommen, gehen nach Italien und nach Deutschland. Premier League geht leer aus. Durch den Sieg von Dortmund im Halbfinale gegen Paris ist das Ganze jetzt endlich offiziell und wir haben Klarheit. Und genau deswegen ist eben dieses Duell zwischen Villa und Tottenham ja fast unerwartet, doch jetzt richtig brisant geworden und Tottenham hatte Druck. Das Ganze eigentlich auch mit einer guten Ausgangslage, sind zwar nicht so gut in Form, gegen Chelsea verloren 2-0, aber personell sind viele am Start mit Johnson, Son, Kulusevski, vorne die Dreierreihe, Saar, Bissouma. Hinten in der Viererkette lediglich Udogi links hinten nicht zur Verfügung. Dafür hat Emerson Royal gestartet. Und wie gesagt, es ist super, super wichtig für die Spurs. Für Liverpool de facto im Meisterschaftsrennen kein richtiger Grund mehr, 120% zu geben. Höchstens eben das vorletzte Spiel von Klopp. Aber mit diesen Vorzeichen gehen wir rein und schauen mal, wie es gelaufen ist.
Ja, und noch ein Vorzeichen obendrauf. Die Spurs haben die letzten 3 Premier League-Spiele verloren gehabt. 4 am Stück haben sie zum letzten Mal vor 20 Jahren, genau 2004, verloren gehabt. Ich denke mal, ein Negativrekord, den Postecoglou sicherlich nicht aufstellen wollte hier in Liverpool. Und wir gehen rein ins Spiel, in dem Liverpool dann direkt vom Start weg die besseren Karten hatte. wirklich offensiv einen aufgespielt hat, hat sich die Spurs wirklich ja, regelrecht hergespielt, Jürgen Klopp und seine Mannschaft. Und Chancen über Chancen, die Verwertung dieser war dann nicht die beste bei den Reds, aber trotzdem zweimal waren sie erfolgreich in den ersten 45 Minuten. Mo Salah und Andy Robertson bringen die Reds mit 2-0 in Front. Und was da los war, die erste Halbzeit, wie gut Liverpool offensiv war und wie schlecht Tottenham eigentlich über den ganzen Platz hinweg war, das kann man fast nicht mehr in Worte fassen.
Ja, Salah trifft auch noch die Latte, bevor er dann per Kopf trifft. Da waren einfach Chancen ohne Ende. Es kann 4, 5, 6-0 stehen. Fast ein typisches Liverpool-Spiel, dass sie dann nur zwei Tore machen in der ersten Halbzeit. Aber klar, wir müssen über Tottenham reden. Es kann nicht sein, dass du so kampflos fast aufgibst. Auswärtsspiel in Anfield ist schwierig, aber mit so wenig Gegenwehr. Ich glaube, da kann man sich schon Vorwürfe machen, auch zu Recht, weil nach der Halbzeitpause kommt eben nicht die 180-Grad-Drehung und Vollgas-Fußball von Tottenham, sondern es geht weiter nur auf ein Tor und das ist das von den Spurs. Erst ist Gakpo in der 50. Minute noch mehr erfolgreich und dann Elliott rund um die Stundenmarke und dann steht es eben 4-0 und dieses vierte Tor ist eigentlich symptomatisch für den Spielverlauf, weil nur einer glänzt und das sind die Reds. Elliott macht ein herausragendes Tor im Robben-Style, zieht nach innen, lässt 1-2 aussteigen, knallt das Ding mit links in den Winkel. Und das war der Moment, wo sich eigentlich alle einig waren, das Ding ist durch, das wird einfach mal wieder ein Traumheimspiel für Klopp.
Ja, und wie durch das war. Also 4-0, ich konnte es nicht glauben. Wir sind mal ehrlich, es war schon irgendwie faszinierend, dieses Offensivspektakel zu sehen. Aber es war auch fast ein bisschen langweilig, weil die Spurs einfach nicht mitgespielt haben. Sie waren nicht auf dem Platz. Und das, obwohl sie ja eben wie zum Beispiel Mannschaften wie Villa keine Doppelbelastung haben und gerade auch über einen ziemlich ja, vollständigen Kader verfügen können. Und da war das schon ziemlich unerklärlich, vor allem, wenn man das mit den Spurs von, keine Ahnung, dem letzten Jahr noch vergleicht. Vor allem die ersten 10 Spiele, die ja absolut unfassbar gut waren von der neuen Mannschaft von Postecoglou. Und ich würde sagen, wir teilen das jetzt auch so ein bisschen auf. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen näher rein bei den Spurs, wo es gerade quasi noch 4-0 steht hier in diesem Spiel. Wie kann es so weit kommen? Es gibt mittlerweile viele Spurs-Fans, die Postecoglou auch in einigen Punkten sehr kritisch sehen. Vor allem auch letztens seine Worte zu den Standards. Die Spurs sind ja, was das Verteidigen von Standards angeht, eine der schlechtesten Mannschaften der Liga. Und da meinte Postecoglou dann wirklich sinnbildlich, Standards interessieren mich nicht und ich werde sie jetzt auch nicht vermehrt im Training als Fokus einbauen. Ich denke mal, eine ziemlich ungeheuerliche Aussage in der Premier League, wo ja Standards immer wichtiger werden. Dann meinte er auch letztens irgendwann mal, die Champions League sei ihm mehr oder weniger egal. Darum geht es ihm auch nicht. Ich denke, Daniel Levy wird da noch ein anderes Wörtchen mitzureden haben. Ich denke, den interessiert sowas wie die Champions League-Qualifikation unter finanziellen Gesichtspunkten definitiv. Die Form, wie gesagt, ist furchtbar gerade. Die letzten 3 Spiele vor diesem Duell allesamt verloren gehabt. Mittlerweile sagen auch viele, dass sein Game-Management einfach schlecht ist. Richarlison fordern viele, hat zum Beispiel im North London Derby nicht starten dürfen gegen Arsenal. Das sind wahrscheinlich die Spiele, wo du einen Charakter wie Richarlison auch brauchst. Und das sind alles Punkte, die gerade wirklich nicht für Postecoglou sprechen, der, wie gesagt, immer unter größere Kritik kommt.
Ja, und es fällt schwer, irgendwie für ihn zu argumentieren, weil in dieser heißen Saisonphase sorgt er eben mit seinen Aussagen immer für so ein Gefühl, ja, wir gucken eher auf die nächsten Jahre, jetzt gerade ist nicht so wichtig, wir sind im Aufbau, wir wollen eine Spielphilosophie implementieren, kurzfristige Rückschläge sind nicht so wichtig, sind nicht die Gewichtung, das ist nicht das, warum wir hier sind, was wir aufbauen. Ja. Und das kannst du machen, das kannst du im Hintergrund so kommunizieren, aber doch niemals nach außen und niemals zu deiner Mannschaft, die dann ja einfach konkret auf dem Platz steht und Punkte holen muss, um in die Champions League zu kommen, was ein Riesenerfolg wäre in dieser Saison, diesen vierten Platz eben zu sichern. Und dann gehst du raus und spielst so, wie der Trainer redet, dass es dir egal ist und das darf dir nicht passieren. Andere Seite der Medaille ist aber auch, dass das, was er sagt, das ist eben ohne Filter und das ist so, wie er denkt. Und ich glaube, dass das langfristig schon der Way to go ist. Also eine Balance zu finden wäre hundertprozentig besser, aber man kann ihm zugutehalten, er hat diese Mannschaft komplett auf links gekrempelt, hat viel verändert, Außenverteidigerrollen, Spielanlage, du spielst nach vorne, obwohl du deinen besten Spieler mit Kane verloren hast. Der hat einen unfassbar guten Saisonstart, also diese Idee, die ist ja sehr gut und auch, dass er mit ein, zwei Spielern in Unterzahl dran festhält, ich finde, das kannst du ihm immer auch positiv auslegen, dass das eben der Weg ist und den wird er eisern weitergehen. Die Frage ist nur, wird es ihm irgendwann auf die Füße fallen, dass er wirklich kein Millimeter kompromissbereit ist?
Er ist halt gar nicht pragmatisch, ne? Und das ist halt schon gerade so ein bisschen auch die Richtung, in der sich das Fußballtrainergeschäft generell entwickelt. Trainer haben eine Philosophie und wollen die auf jeden Fall durchdrücken und wollen lieber auch verlieren, ohne das Gesicht zu verlieren. Das meine ich nämlich so, sie wollen lieber ein Spiel verlieren, aber nicht ihre Idee umstellen. Und das wurde ihnen definitiv hier auch zum Verhängnis. Er meinte ja auch mal, als sie damals gegen Chelsea mit zwei Mann weniger gespielt haben, ich hätte auch mit fünf Mann so weitergespielt. Da hatten sie ja nach wie vor diese absurd hohe Linie an der Mittellinie gehalten und haben dann definitiv oder dahingehend dann auch Tore kassiert. Jetzt hier stand zu Pause nur 2-0, trotz dieser unfassbaren Überlegenheit von den Reds. Dann würde man ja eigentlich sagen, ich muss jetzt was ändern. Ich muss defensiv da einfach mal was anderes ausprobieren, vielleicht meine robusten Spieler schon mal einfach draufwerfen zur Halbzeit. Auf jeden Fall musst du es irgendwie absichern. Macht er aber nicht. Er geht unverändert in die zweite Halbzeit. Und das ist eben auch der große Vorwurf von vielen Fans und auch von mir ganz klar. Du brauchst einfach ein gewisses Maß an Pragmatismus. Du musst dein Gesicht nicht verlieren, aber du musst trotzdem auch mal erkennen, wenn es einfach gerade nicht möglich ist, deinen Stil durchzuspielen. Das macht er nicht. Und dann bekommen sie eben zwischen der 50. und 59. zwei weitere Tore, ein Welter von Elliott. Und erst dann verändert er es. Ja, er macht es und danach wird es auch besser, weil er eben auch auf 4-2-3-1 umstellt, was ja auch viele Fans fordern. Aber trotzdem, es war viel zu spät.
Genau, den Dreierwechsel gab es dann aber trotzdem. Minute 61 kommen Madison, Richarlison und Skip für Emerson Royal, Bentancur und Kulusevski. Du sagst, es Systemumstellung wesentlich offensiver mit Madison und Richarlison. Einfach auch richtig viel Qualität. Und was, glaube ich, einfach auch ein Faktor ist, den wir ansprechen müssen, ist immer blöd, auf Emerson Royal draufzuhauen, ist kein Stammspieler. Aber dieses Mismatch gegen Salah und Elliott, diese Seite zu verteidigen, das hat er in keiner Weise erfüllen können, hat wirklich kein Land gesehen und wurde dann nach einer Stunde erlöst. Und das meine ich so, er hat einfach überhaupt keinen Fuß in die Tür bekommen. Und dann wäre es vielleicht auch richtig gewesen, das zur Halbzeit zu tun, wo eben mit 2-0 noch mehr drin ist. So ist nicht passiert, aber nach der 60. nach diesem Dreierwechsel und der Umstellung läuft es dann ziemlich gut. Richarlison trifft erst selber und legt dann einmal auf Son. Auch die Tore an sich super herausgespielt. Das ist Postecoglou-Fußball. Gerade das erste Tor rechts Johnson durchgesteckt, der mit viel, viel Tempo Meter macht, dann querlegt. Richarlison läuft genau richtig ein und hat ein technisch ziemlich anspruchsvolles Tor, finde ich, erzielt. Der Abschluss sieht leicht aus, macht aber richtig gut. Und dann in Summe ist das eine wirklich gute halbe Stunde von den Spurs. Es sind aber eben nur zwei Tore und sie verlieren dann mit 4-2 unterm Strich auch völlig verdient.
Ja, aber sie hatten trotzdem ja auch noch ein, zwei Großchancen, wo Alisson dann echt gut parieren musste. Die Reds trotzdem auf der anderen Seite das Gleiche, die hatten auch noch große Chancen. Also es war echt ein Festival, aber das darf halt niemals 4-0 stehen aus Spurs Sicht, weil dann ist es natürlich verloren, du machst einfach nicht mehr vier Tore nachher. Und ich denke, da müssen sie ansetzen. Und jetzt wäre so ein bisschen mein Appell quasi an Postecoglou, er sollte trotzdem eine gewisse Offenheit im Kopf bewahren. Er sieht nämlich gerade für mich, was das Mentale angeht, sehr geschlossen aus. Kritik von außen, oder sagen wir es vielleicht eher so Verbesserungsvorschläge, die scheinen gar nicht anzukommen. Wenn du wirklich sagst, Standards interessieren mich nicht und dann kassierst du im Spiel danach gegen Chelsea ein direktes und ein indirektes Standardtor, das geht nicht. Das musst du dann einfach auch im Training fokussieren. Wenn du siehst, mein System 4-2-3-1, das klappt viel besser nach der Umstellung, dann ist es auch einfach ein Gedanken wert, das vielleicht im nächsten Spiel auch von Anfang an direkt durchzuziehen. Oder Richarlison, der hier echt stark draufkommt, der macht das Tor sehr gut, die Vorlage für Son ist auch überragend, dann muss der auch mal von Anfang an spielen, hat sich einfach verdient. Also er muss einfach offener werden, wenn das Kapitel in der Premier League für ihn länger dauern soll.
Ich bin mir nicht sicher. Also ich bin zwiegespalten. Ich glaube auch, dass er noch erfolgreicher wäre kurzfristig, wenn er pragmatischer wäre, mehr adaptieren würde, ja. Aber irgendwas fasziniert mich auch an dieser Art und Weise, einfach konsequent diese Spielphilosophie zu verteidigen auf den Tod. Weil es ist nun mal unglaublich attraktiv. Ja. Es macht einfach Spaß. Spurs-Spiele machen Spaß und das haben sie früher nicht gemacht. Die Anfangsphase diese Saison, natürlich sind da Formschwankungen mit drin, aber du weißt, was du bekommst und das ist identitätsstiftend und irgendwo ist das ja auch genau seine Aufgabe gewesen. Mhm. Und jetzt den Grad zu finden, auch nicht zu viel nachzugeben, finde ich schon, ist eine Diskussion, die man führen kann. Und irgendwas in mir finde es auch einfach cool, dass er sich nicht irgendwie verstellt, das Ganze runterredet, sagt, ja, natürlich werden wir Standards mit aufnehmen, ist es eine Schwäche, bla bla bla. Nein, er sagt, das ist einfach nicht mein Ding, das ist nicht mein Fokus. Vielleicht macht das mein Co-Trainer mal in der Trainingssession, aber das ist nicht meine Mission hier. Und ich finde dieses direkte, ehrliche, irgendwie habe ich dafür auch was über, muss ich gestehen.
Ja, er ist auf jeden Fall sehr ehrlich. Manche würden vielleicht sagen, zu ehrlich. Was aber auf jeden Fall zu beobachten ist, ist ein fataler Abschwung, was die Punkteausbeute angeht, über die Saison hinweg. Kurze Einordnung, in den ersten 10 Spielen haben sie kein einziges Mal verloren gehabt und hatten einen Punkteschnitt von 2,6. In den mittlerweile letzten 25 Spielen haben sie nur noch einen Schnitt von 1,4 und haben davon 11 Spiele verloren. Wir erinnern uns, sie hatten wirklich einen unfassbaren Start, waren lange auch Tabellenführer, standen ganz oben und sie wurden sogar kurz als Titelkandidat diskutiert. Wir hatten es, glaube ich, damals auch zumindest kurz im Programm. Und mittlerweile sieht es so aus, als ob sie die Champions League verpassen würden, weil eben der 5. Platz dafür nicht ausreicht. 7 Punkte Rückstand auf Villa, sie haben noch 3 Spiele, Villa noch 2. Jetzt gerade kann ich mir sogar auch vorstellen, dass Villa keinen einzigen Punkt mehr holt. Aber Tottenham müsste eben alle 3 Spiele eigentlich gewinnen oder zumindest einen Punkt holen gegen City. Und Villa dürfte dann keinen Punkt mehr holen. Also du siehst, es wird wahnsinnig schwierig, jetzt noch Aston Villa zu überholen. Fast unmöglich. Und das muss am Ende auch dann eine riesige Enttäuschung sein. Mit dem Kontext, dass du eben schon mal ganz oben warst und das auch ziemlich lange.
Ist schon auffällig. Also dieser Punkteschnitt, der geht ja unfassbar auseinander. Was sie am Anfang gespielt haben, war eine riesen Performance. Und ich finde, wenn man versucht, so ein bisschen in die Gründe reinzutauchen, gibt es so 2 Sachen, die auf der Hand liegen. Das ist erstens, die Gegner reagieren natürlich. Postecoglou kommt neu rein, Tottenham spielt plötzlich einen ganz anderen Fußball und die überraschen dich einfach. Gerade in den ersten Spielen, finde ich, hattest du dieses Überraschungsmomentum auf deiner Seite. Das Ganze verbraucht sich aber einfach über Zeit. Du hast dann irgendwann die Möglichkeit, mit deinen Data Science Menschen im Verein dir 7, 8, 9 Spiele von Tottenham über die gesamten 90 Minuten anzugucken, dir anzuschauen, wie sie auf taktische Muster reagieren, wie sie wann verschieben, wo sie ihre Stärken, Schwächen haben. Und wenn du eben bei deinem System so konsequent bleibst, werden die Teams, gegen die du spielst, auch immer besser darauf reagieren können. Mhm. Das ist Punkt A. Punkt B, das zweite, sind die Verletzungen. Also wenn wir zurückschauen, das Innenverteidiger-Duo Van de Ven und Romero, beide durch Verletzungen, Rotsperren und Co. immer wieder raus gewesen. Pedro Porro, Udogi, beide verletzt raus gewesen, phasenweise. Bissouma, Saar, ich glaube, es gab eine Phase, da waren die beide zeitgleich weg. Und eben in dieser Top-Phase war das Duo vorne Madison. Du kannst das Ganze durchziehen. Sie hatten einfach auch Pech in entscheidenden Phasen und haben nicht die Breite im Kader, um es aufzufangen. Trotzdem gehe ich mit, wenn du am Ende auf Platz 5 landest und du verpasst die Champions League, tut das unendlich weh nach so einer guten Hinrunde.
Und natürlich ist es dem Verein nicht egal, ob du 4. oder 5. wirst. Das ist ein riesiger Unterschied, was TV-Gelder angeht, was Renommee angeht. Champions League ist mittlerweile, würde ich sagen, so irgendwie die versteckte Super League. Du musst in Champions League sein, wenn du bei den ganz Großen mitspielen willst. Und was auch Financial Fair Play angeht, was die Balances angeht in deinen Büchern, das ist extrem wichtig. Und das schaffen sie wahrscheinlich nicht. Manche werfen ihnen dann auch so mangelnde Erfahrung vor, hat in Australien gecoacht, in Schottland. Jetzt ist die Premier League nun mal was ganz, ganz anderes. Ich weiß nicht, ob man das jetzt monokausal so erklären kann, aber auf jeden Fall ist es für mich einfach gerade ein Faktor. Die Spurs müssen sich verändern und Postecoglou meinte jetzt ja auch schon, es wird im Sommertransferfenster viele Veränderungen geben, weil Spieler einfach hier auch quasi raus müssen. Wir müssen uns einfach verändern, meinte er. Wo würdest du den größten Veränderungsbedarf sehen? Ist es jemand vielleicht, der konstant so ein bisschen die Kane-Nachfolge antreten kann und wirklich die 20 Tore schießen kann, um dann wieder Son auch nur auf links zu stellen? Ist es ein Ersatz vielleicht für so einen Heuberg, der auch mittlerweile seine Zeit, glaube ich, so ein bisschen hinter sich hat? Wo würdest du ansetzen?
Ich glaube, in der Breite des Kaders. In meinen Augen war immer das Problem, dass du Spieler nicht ersetzen konntest. Wenn die erste Elf fit ist, herausragend, mega Erfolge gehabt. Sobald du Van de Ven oder Romero verlierst, dann haben sie da mit Ben Davies gespielt, Emerson Royal hat mal Innenverteidiger gespielt. Das ist einfach zu dünn. Selber auf Außenverteidigerposition, Odogi fällt aus und gefühlt ist dein ganzes Konzept dahin, weil deine Außenverteidiger so wichtig sind. Du hast aber nur zwei, die diese Position richtig spielen können. Vorne drin, ja, sie spielen de facto ohne Stürmer, weil auf Richarlison nicht richtig gesetzt wird. Wenn das so bleibt, solltest du neun holen, keine Frage. Aber für mich ist es, wie gesagt, immer so der zweite, dritte in der Reihe, der zu schwach ist, wo du einfach Spieler haben musst, die seiner Philosophie entsprechen. Hat er ja auch gesagt, es wird einige treffen und einige werden auch gehen müssen. Das fand ich so interessant, dass auch da die Betonung liegt. Klar, Højbjerg auf der Hand. Ich habe auch gelesen, dass Richarlison nicht unantastbar ist. Mhm, ja. Scheint wohl umstritten zu sein. Fände ich schon spannend, wenn du echt ihn rausnimmst, der ja auch mit seiner mentalen Gesundheit, mit seinen Geschichten, mit seinen Appearances für Brasilien, wo er dieses Riesentor macht, immer wieder in den Schlagzeilen war. Ich glaube, so einen hältst du doch eigentlich gerne, oder? Den jetzt gehen zu lassen, könnte ich nicht richtig nachvollziehen.
Ja, schwierig, aber anscheinend ist er ja nicht gerade erste Wahl bei ihm, ne? Und jetzt gerade, wo er sich sogar aufdrängt, also wo du, das würden viele sagen, einen Charakter brauchst, der auch ein bisschen aneckt bei gegnerischen Fans, bei den Spielern. Ich sehe ihn jetzt gerade vor allem gefordert, aber Postecoglou nicht. Und sie haben ja unfassbar viel für ihn bezahlt. Ne? Sie haben ja fast 60 Millionen damals überwiesen an Everton. Trotzdem diese Saison, er hat halt 11 Premier League-Tore gemacht und 4 Vorlagen gegeben. Das sind 15 Scorer mit einer insgesamt dann doch sehr begrenzten Einsatzzeit. Das sind sehr gute Werte. Und ich verstehe Postecoglou einfach nicht, warum er ihn gerade nicht häufiger spielen lässt. Und da ja auch viele andere ziemlich in der Krise sind offensiv, also Son hat ja bis zu seinem Tor hier nichts getroffen gehabt. Kulusevski steht auch neben sich anscheinend. Johnson, weiß ich nicht, also anscheinend auch gerade im kleinen Formtief. Also offensiv, da müsste er eigentlich easy reinkommen, tut's aber nicht. Und das ist für mich gerade auch irgendwie ein Zeichen, dass da ein bisschen was vielleicht zwischenmenschlich nicht so perfekt läuft. Aber auf jeden Fall wird es Veränderungen geben. Noch ganz kurz auf die andere Seite geblickt, die Reds wiederum eben mit einer famosen ersten Hälfte, danach auch sehr stark. Und Mo Salah nach seinem Eklat mit Klopp an der Seitenlinie hier auch wieder sehr stark. Gerüchteweise soll Salah wohl bleiben auch. Also er soll nicht abgeneigt sein zu bleiben, ohne Klopp auch. Saudi-Arabien soll wohl auch gar nicht mehr so optimistisch sein, ihn in die Wüste zu holen. Salah anscheinend dann doch wieder noch bei Liverpool nächste Saison.
Und wenn er in dieser Form bleibt, ist das ein Riesengewinn. Also dieses Spiel, ich hatte wirklich das Gefühl, er spielt ein bisschen mit Wut im Bauch nach der ganzen Posse mit Klopp an der Seitenlinie. Es war alles ungünstig, schlechte Medien. Er wurde in meinen Augen auch zu Recht sportlich darüber hinaus kritisiert, weil er einfach keine guten Wochen hatte. Und dann kommt er so zurück mit einem riesen Ausrufezeichen. Also wir sprechen später vielleicht bei Chelsea nochmal über einen Dreh- und Angelpunkt. Bei Liverpool ist es Salah, der einfach gesucht wird, der in Abschlusssituationen so wichtig ist. Und du hast eben die letzten Wochen gesehen, wenn er mit dem Output nicht so liefert, wie sie es von ihm gewohnt sind, hast du einfach ein Problem, weil das der Abschlussspieler ist in deinen Reihen. Und wenn er das so auf den Platz kriegt wie jetzt gegen die Spurs, glaube ich, können sie richtig froh sein, wenn der noch ein Jahr dranhängt.
Also die Spurs noch mit 3 Spielen, wie gesagt, 2 davon gegen Burnley und gegen Sheffield United, die ja schon abgestiegen sind. Also da würdest du eigentlich sagen, das sind 6 Punkte. Dann eben das große Spiel gegen Man City. Da können sie vielleicht auch nochmal in den Titelkampf eingreifen, aber mit ihrer jetzigen Form sieht es da eher schlecht aus. Wie gesagt, zum ersten Mal seit 20 Jahren 4 Ligaspiele in Folge verloren und auch reichlich Tore kassiert. 4 gegen Newcastle, 3 gegen Arsenal, jetzt 4 gegen Liverpool. Das ist defensiv einfach gerade Harakiri. Villa im Kampf um die Champions League spielt noch gegen Liverpool und gegen Crystal Palace. Also auch 2 schwierige Spiele. Ich glaube, so viele Punkte werden sie da auch gar nicht mehr holen mit ihrer jetzigen Phase. Ganz kurzer Seitenblick noch zu Aston Villa, die auch in der Conference League noch vertreten sind, haben dort das Halbfinal-Hinspiel gegen Olympiakos verloren, 2-4. Unerwartet, weil natürlich, du würdest sagen, Olympiakos wäre in der Premier League wahrscheinlich kein Top-8-Team. Und da haben sie 2-4 zu Hause verloren. Ich muss sagen, ein tiefer Stich in mein Herz. Ich dachte, Olympiakos sollte eigentlich nicht das größte Problem sein für Aston Villa. Aber Olympiakos einfach wirklich bärenstark, ganz starker Matchplan gegen Unai Emery. Haben da echt, glaube ich, viel studiert vorher. Und Emery wirklich beschnitten in seinen Fähigkeiten. Und Villa steht als letzte europäische Mannschaft aus England im Halbfinale vor dem Aus.
Ja, und dass sie die Letzte sind, ist eigentlich die News. Also wir haben drüber gesprochen, sie haben jetzt eben in dieser internationalen Wertung gegen Italien und Deutschland abgelost. Und das, wo ja immer wieder der Farmers League-Begriff nicht in England verwendet wird, sondern eher nach Deutschland geschoben. Jetzt muss man sagen, international die englischen Teams, und man muss Aston Villa bei dem Gegner vielleicht sogar mit reinnehmen, einfach nicht richtig gut in den K.O.-Phasen. Ich glaube, die Liga an sich ist so stark, wie man sie redet. Würdest du Teams aus dem Ausland reinwerfen? Ich glaube, sie würden sich unfassbar schwierig tun, auf diese 38 Spieltage mitzuhalten. Aber was Fakt ist, Premier League-Teams kriegen es nicht hin, in den K.O.-Phasen richtig da zu sein. Liverpool, Arsenal, alle extrem ungünstig ausgeschieden. Auch irgendwie ohne das große Aufbäumen, ohne richtig da gewesen zu sein in den entscheidenden Momenten. Und es kann gut sein, dass wir Villa in diese Liste mit aufnehmen müssen.
Ja, und dann so ein bisschen die Ursachenforschung dahinter ist ultra spannend, finde ich. Anscheinend ist der quasi europäische Fußball anders als der auf der Insel. Wenn ich dann zum Beispiel so ein Spiel sehe, was ja ziemlich random ist, ne? Olympiakos zu Gast bei Aston Villa, einfach ganz eine verrückte Ansetzung. Aber Olympiakos macht's brillant. Die haben einen super Matchplan, wo viele sich in der Premier League nur die Augen gerieben haben, weil Villa ja echt eine relativ schwierig zu bespielende Mannschaft ist mit der Emery-Spielweise. Die machen das super. Und du würdest sagen, Olympiakos, bitte? Wo sind diese super Weltklasse-Spieler von Olympiakos auf einmal hergekommen? Die haben sie wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, anscheinend hat der europäische Fußball irgendwas, was es für die englischen Mannschaften schwierig macht.
Hättest du irgendeinen Ansatzpunkt, irgendein Beispiel, was du nennen könntest? Weil ich finde es extrem schwierig, das zu greifen. Weil de facto ist da ja wahrscheinlich nicht die eine Antwort. Aber hättest du irgendwas so?
Zum Beispiel würde ich sagen, häufig eine solidere Verteidigung und auch noch ein größerer Fokus aufs Verteidigen. Also wirklich auf dieses Sicherstehen, dieses klassische Modell vom Sicherstehen. Das gibt es ja in der Premier League zunehmend nicht. Und vor allem die Mannschaften, die oben stehen, die dann auch europäisch spielen, die haben ja mittlerweile häufig ihren Fokus ganz klar auf das Spiel mit Ball. Und ich denke, da haben häufig dann die Mannschaften, zum Beispiel wie jetzt Olympiakos, einfach eine Chance gesehen und sagen, okay, wenn wir hier gut stehen und keine blöden Fehler machen, nicht ins offene Messer laufen und auch nicht wie wild anrennen gegen Villa und dann eben offensiv unsere Momente suchen, wir wissen, dass Villa hoch steht, da können wir sie bekommen. Das ist eben, würde ich sagen, ein klassischer Ansatz häufig, der aber nach wie vor funktioniert.
Ja, fairer Punkt. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das mit reinspielt. Vielleicht noch ein weiterer zu nennen wäre die Intensität auch der Liga, die dir, glaube ich, manchmal Strich durch die Rechnung macht. Also sowohl City als auch Arsenal als auch Liverpool hatten in den Phasen, wo sie ausgeschieden sind aus Champions League und Europa League, extrem hitzige und wichtige Wochen im Meisterschaftskampf. Und wenn du dir anguckst, Bayern München hat in der Liga nichts auf die Kette bekommen, aber dann kriegen sie es eben hin, diesen vollen Fokus, diesen Peak der Performance immer auf unter die Woche zu legen, auf die Champions-League-Abende. Selbe gilt für Real Madrid. Und ich glaube einfach, dass deren Wertschätzung, deren Fokus auf diese einzelnen Spiele vielleicht noch mal größer sind als die der Premier-League-Clubs, die Liga vielleicht auch einfach einen Tacken höher ranken. Wäre vielleicht noch ein Ansatz, aber super spannend, ob das erstmal nur eine Momentaufnahme bleibt oder ob das die nächsten Jahre so weitergeht.
Ja, manche Ligen machen das ja auch so, dass sie eben den Mannschaften, die europäisch vertreten sind, spielfrei geben in den oder an den Spieltagen, die um das europäische Spiel kreisen. Deswegen da vielleicht auch nochmal einfach eine höhere Wertschätzung, hast du richtig gesagt. Aber ja, wir werden schauen, ob Villa jetzt das wirklich nochmal packen könnte. Das wäre, denke ich, ein riesen Comeback, was du brauchst in Piräus mit diesem 2-Tore-Rückstand. Eine andere Thematik quasi, die du auch schon so halb angesprochen hast, andere Vereine europäisch, zum Beispiel Bayern München, hatten wir in unserer ersten Folge heute auch schon schön besprochen. Thomas Tuchel soll nach wie vor heiß auf den Job sein bei Manchester United. Erik ten Hag, laut neuesten Sky-Informationen, soll ziemlich weit oben stehen auf der Bayern-Liste, wenn es um einen Nachfolger für Tuchel geht. Bahnt sich da vielleicht ein spektakulärer Wechsel an? Tuchel nach United, Ten Hag nach München?
Wenn man den Meldungen heute glaubt, ist das durchaus eine Option. Also verteufelt uns nicht, wenn ihr das in ein paar Tagen hört und das Ganze ist schon wieder dementiert. Aber Stand jetzt gibt es diese Gespräche. Es gab wohl auch den Kontakt bereits zwischen Bayern und dem Manager, Berater von Ten Hag. Noch keine direkten Kontakte, aber es wurde mal so hintenrum angefragt. Und hat man jetzt mehrfach gelesen in dieser ominösen Bayern-Trainerliste, die ja auch mittlerweile ziemlich lang sein müsste, kommt eben langsam Ten Hag. und man hat Interesse, da eine Lösung zu finden. Und spannend wird es halt, weil Tuchel angeblich, auch hier müssen wir angeblich groß schreiben, sich den Job bei United vorstellen könnte. Und mein Bauchgefühl ist irgendwie ziemlich positiv. Also wenn man sich nicht so von dem Recency-Bias blenden lässt, dass es halt bei Ten Hag und United einfach nicht richtig funktioniert, ist es, glaube ich, fair, ihm auch mal eine neue Chance zu geben, weil dieses Umfeld bei United, seit er da ist, einfach so undankbar ist. Mhm. Und den bei Bayern zu sehen, Tuchel auf der anderen Seite als neuer Start bei United, die sich ja auch in den Führungsstrukturen neu aufgestellt haben, ich glaube, das wäre echt eine Tauschsituation, wo alle gewinnen könnten.
Spannend. Es gibt auf jeden Fall Teile von United-Fans, die sagen, Ten Hag verdient noch ein Jahr, hat ja noch ein Jahr Vertrag und er sollte zumindest dieses vertragliche Jahr noch zu Ende machen, weil, so sagen zumindest viele, er hatte unfassbares Pech mit Verletzungen diese Saison und das stimmt. Und ein anderes Thema, was sehr spannend ist, die Struktur im Verein. Sir Jim Ratcliffe kommt ja gerade rein und will alles umkrempeln, tut das, Omar Berada kam, Dan Ashworth kommt wohl, Jason Wilcox mittlerweile sportlich in hoher Verantwortung. Das sind alles Punkte, die Ten Hag lange Zeit einfach nicht hatte, diese sportliche Struktur um sich herum. Und das war ziemlich Raut und Krüben irgendwie. Kraut und Rüben, andersrum. Und jetzt kommt eben diese Struktur rein. Und da wäre es ja vielleicht auch nochmal spannend zu sehen, wie Ten Hag das mit einer tollen, erstklassigen Struktur um sich herum löst. Dann wiederum das Gegenargument ist, er zeigt einfach nicht genug auf dem Platz, was Taktik, was Abläufe angeht, um ihm dieses Extrajahr zu geben. Wo stehst du da, auf welcher Seite?
Ich glaube, es ist Zeit, sich zu trennen. Also ich glaube, die Erde ist verbrannt und das Tischtuch ist zerschnitten. Ich glaube, so geht die Metapher. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist einfach durch. Ich sehe nicht, dass er jetzt der Mann ist für den Neustart. Du kannst nicht mit dem weitermachen, der so viel Unruhe hatte. Ja, auch Pech, aber auch so viele Skandale, so viele Nebenkriegsschauplätze. Wenn du jetzt wirklich dich komplett neu aufstellst und du hast neue Entscheidungspersonen, dann ziehst du auch ganz durch, auch auf die Trainerposition. Das ist jetzt ein Moment, wo du einen sauberen Cut ziehen kannst. Ich würde all in gehen für Tuchel, wenn er wirklich Interesse hat, weil das jemand ist, mit dem du dann Transferphasen planst, den Kader planst und eben diesen Neustart hast, der wirklich auch sich so anfühlt. Weil sonst wäre es immer ein weiter so mit Ten Hag. Und ja, da oben hat sich ein bisschen was verändert, aber du hast nicht diesen klaren Schnitt. Und ich glaube, dieser klare Schnitt ist genau das, was United im Moment braucht.
Ja, und vielleicht holen sie auch noch einen Champions-League-Sieger mit Thomas Tuchel, der nach wie vor auch die Chance hat. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid. Könnte, glaube ich, eine ganz große Nummer werden. Also Ten Hag und Tuchel, wir halten da definitiv unsere Augen offen. Das wäre echt was, was irgendwie nochmal hervorstoßen würde in dieser ganzen Trainer-Thematik, die ja eh schon überkocht seit Wochen, wenn Ten Hag wirklich die Reise an die Säbener Straße antritt. Wir kommen zum zweiten Spiel unserer heutigen Episode und das lautet Chelsea gegen West Ham United. Da gibt es eine ganz aktuelle Neuigkeit, die wir euch dann gleich vermelden. Wir schauen aber erstmal auf das Spiel. West Ham ja gerade echt nicht gut in Schuss und Chelsea eine Mannschaft, die eigentlich gerade ziemlich gut in Form ist. Sie hatten dieses eine desaströse Spiel gegen Arsenal, wo wir sie ja auch ziemlich fertig gemacht haben nachher, auch nach wie vor zu Recht, wie ich finde. Aber ansonsten schießen sie gerne viele Tore und vor allem, wenn Cole Palmer spielt, ist es immer ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft, glaube ich, einiges reißen kann. Und hier haben sie West Ham aber mal ganz schön vermöbelt.
Ja, und es war auch wichtig. Also wenn wir kurz auf die Tabelle schielen, dann sind eben West Ham, United, Chelsea und Newcastle im Kampf um die Plätze 6 und 7, die eben beide höchstwahrscheinlich zum europäischen Geschäft qualifizieren. Und zwei dieser Teams werden es nicht schaffen. Deswegen ist da durchaus Druck drauf, auch bei West Ham. Und dann ist das eben so ein 6-Punkte-Spiel. Du sagst es, Chelsea ist gut in Form, aber West Ham muss eben irgendwie alles reinschwerfen, um in diesem Rennen mit drin zu bleiben, auch wenn sie vielleicht vom Clubnamen her eher Außenseiter sind. Aber du sagst es, obwohl West Ham mit fast Bestbesetzung reingeht, Kudus, Bone, Paqueta, Suchek, Edson Alvarez, Ward-Prowse kam noch von der Bank, trotzdem ist Chelsea das einzige Team, was hier richtig guten Fußball spielt. Vorne Jackson, Palmer, Mudryk, Madueke, alle mit einem Sahnetag. Also wir können gleich gerne nochmal ins Detail gehen. Die waren einfach besser, gewinnen am Ende mit 5 zu 0. Torschützen sind Palmer, Gallagher, Madueke und Jackson zweimal. Bowen trifft im Verlauf des Spiels, auch eine sehr kuriose Statistik, dreimal den Querbalken, dreimal Latte. Das aber echt, ja? Sollte nicht drüber, ja wirklich, nicht drüber hinwegtäuschen, dass Chelsea super dominant war und das Spiel auch zu Recht in dieser Höhe gewinnt. West Ham defensiv einfach desolat. Aber wir müssen drüber quatschen, was hat Chelsea da für coole Offensivspieler rumlaufen?
Ja, man fragt sich, wo sie gegen Arsenal einfach waren. Palmer war nicht auf dem Platz, das haben wir angesprochen. Aber trotzdem, wenn du anscheinend diese Qualität hast, dann musst du sie auch gegen den großen Rivalen aus London zeigen, und zwar Arsenal. Gegen den anderen aus West Ham haben sie es hier getan. Und wie? Also wirklich, wenn die mal in Fahrt kommen, sehr beängstigend. Und mir ist vor allem ein Spieler immer wieder aufgefallen, auch letztens schon, als ich ihn dann gegen Aston Villa gesehen habe, dann quasi aus gegnerischer Fansicht, das ist Nicholas Jackson, der mir wirklich immer besser gefällt. Und viele belächeln ihn nach wie vor, weil er eben ab und zu auch mal eine ziemlich große Chance vergibt und auch schon viele vergeben hat. Aber wenn er trifft, dann sind es meistens irgendwie gute Tore. Ich finde, er bewegt sich generell auf dem ganzen Platz gut. Er ist groß, er ist kopfballstark, er gewinnt wirklich die meisten Kopfballduelle. Er ist größer, als man ihn sich so vorstellt, ist mir letztens irgendwie aufgefallen. Und Jackson könnte für mich jemand sein, na klar, der muss sich verbessern, aber Chelsea hatte immer diese Geschichte von diesen großen, starken Mittelstürmern, Drogba und so weiter. Und ich glaube, mit Verbesserung könnte Jackson jemand sein, der da in diese Lücke sticht.
Ja, große Fußstapfen, die du da ansteuerst. Aber ich weiß, wo du herkommst. Also du rennst bei mir offene Türen ein. Ich finde Jackson dann unfassbar spannenden Spieler, weil untypisch. Er ist eben nicht dieser eiskalte Striker, der nur eine Chance braucht und dann ist er da wenig eingebunden. Ganz im Gegenteil, er ist super agil, macht viele Meter, ist kopfballstark, bewegt sich gut, viele Tiefenläufe, ist auch eigentlich in jedem Angriff irgendwie mit involviert, auch wenn er nur Gegner wegzieht. Er bewegt sich einfach sehr smart und das Ganze harmoniert richtig gut mit Palmer, Madueke und Mudrik, auch wenn die sich alle, glaube ich, noch nicht ganz so gerne mögen und noch nicht das Team geworden sind, ist das einfach vom reinen Talent her und was die zu leisten imstande sind, herausragend und Jackson tut seinen Teil einfach dazu bei. Trotzdem, ich bleibe dabei, diese Abschlussfähigkeit, ich glaube, das wird ihn noch einige Zeit begleiten.
Ja, und ein Teamkollege, der hat diese Abschlussfähigkeit eben wie kein zweiter, das ist Cole Palmer. Was für eine unfassbare Saison der Junge spielt, unglaublich, wir wollen auch noch ganz kurz über ihn sprechen. Weil es eben mittlerweile auch fast nicht mehr normal ist, was der Junge macht. Also, wenn der den Ball hat, wenn der Platz hat, der ist einfach immer so scharf, der ist so gut. Du hast das Gefühl, jede Aktion, die der Junge gleich einleitet, die ist irgendwie gefährlich. Wenn der schießt, ist es immer gefährlich, steht bei 21 Saisontoren mittlerweile. Klar, viele Elfmeter davon, aber insgesamt, wie wichtig er für dieses Chelsea-Spiel ist, in seiner ersten vollständigen Premier League-Saison, es ist unfassbar.
Also ich habe das Spiel ganz gesehen und habe mal aktiv auf ihn geachtet und es ist unglaublich. Also jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, spielt er vertikal, spielt er mit viel Risiko nach vorne, sucht den Abschluss, immer die wichtigen Bälle spielt er und er wird auch gesucht. Also wenn er sich eher nach rechts fällen lässt, läuft der Angriff über rechts, auf links, dasselbe über links. Er ist so zentral bereits in dieser Offensive, in dem Alter, mit der er eigentlich nicht vorhandenen Erfahrung, die er hat. Das ist unglaublich. Also ich glaube, das ist wirklich im positiven Sinne Egoismus und ganz großes Selbstvertrauen, was er aber zurückzahlt, weil er einfach abliefert. Auch wenn mal zwei, drei Pässe in Folge nicht klappen, wie ein Magnet, der sammelt einfach die Bälle trotzdem weiter, spielt sie nach vorne, hat mich richtig beeindruckt. Also natürlich keine neue News, aber schon wie wichtig er in diesem Team ist und wie er gesucht wird, so ein bisschen diese soften Faktoren, top beeindruckend. Und ich glaube, den Transfer, sie lagen nicht so oft richtig letzte Zeit mit Transfers, aber da haben sie mal eine richtig gute Entscheidung getroffen.
Ich habe ihn auch etwas unterschätzt, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß noch, als wir damals zum ersten Mal Foden gesehen haben auf einer großen Bühne, das war das League Cup Finale gegen Aston Villa, mittlerweile schon viele Jahre her. Und da war uns beiden sofort klar, Foden unfassbar stark. Die Ballkontrolle, ich weiß damals auch eine Ballannahme aus irgendwie 40 Metern. Wahnsinn. Das habe ich bei Palmer nie gesehen, dass er irgendwie auf diesem jungen Foden-Niveau ist. Deswegen muss ich sagen, da hat Chelsea was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Scouting, bei ihnen glaube ich eine große Thematik, haben sich oftmals vergriffen, bei Palmer aber definitiv nicht. Würdest du dann Scouting verantwortlich auch mal irgendwas verzeihen? Zwei, drei schlechte Griffe, wenn sie eben so einen fantastischen Griff hatten?
Also ich würde ihn verzeihen. Ich glaube, bei all dem Geld, was sie in Sand gesetzt hat, wäre das objektiv nicht richtig. Aber ich finde, was der Mann dem Team gibt und wie viel Spaß das macht, für ihn einzuschalten, ich glaube, da hat sich schon einiges gelohnt, was sie sonst falsch investiert haben. Ich finde auch den Foden-Vergleich insgesamt sehr interessant, weil es ist ja irgendwie naheliegend. Foden ist einfach den anderen Weg gegangen. Er war so das Wunderkind davor, ist aber halt geblieben, hat sich ins zweite, dritte Glied gestellt, hat Pep Guardiola hundertprozentig vertraut, auch mit seinen Spielzeiten. Und das Ganze bezahlt sich ja jetzt auch. Also wie viel Spielzeit er jetzt bekommt, seine stärkste Saison. Langsam kommt das eben, aber Palmer ist eben ganz anderen Weg gegangen. Er hat gesagt, bitte leih mich aus. 2-3 Jahre in Folge ist er auf Pep Guardiola zugegangen. Der hat gesagt, nein, Laie machen wir nicht, beziehungsweise der Club. Und dann hat er eben gesagt, ja, dann gehe ich, weil ich möchte spielen, ich muss spielen, ich bin so gut. Und dann geht er zu Chelsea und macht genau das. Seit Minute 1 stellt er sich auf den Platz, mit eben diesem Selbstvertrauen, diesem positiven Egoismus auch viele Abschlüsse zu suchen, viele entscheidende Pässe zu spielen, auch mit dem Risiko, dass es fehlschlägt. Aber dieses Selbstverständnis, ich glaube, da ist der Foden nochmal ein Stück voraus und das Ganze, ja, zahlt sich offensichtlich aus. Ich glaube aber, dass so vom gottgegebenen Talent her, wenn wir nur über Technik sprechen, wenn du den mit einem Ball mit 100 km/h abschießt, glaube ich, holt Foden den eher runter als Palmer. Also ich glaube, er ist noch einen Tacken talentierter, ja. Aber vom Weg her finde ich Palmer spannender und auch charakterlich irgendwie ein bisschen markanter.
Ist auch größer, ne? Nochmal ein großer Unterschied auch. Hat dementsprechend auch irgendwie eine andere Spielweise, weil er eben nicht so quirlig sein kann wie Foden. Aber wie gesagt, macht es natürlich überragend. Trotzdem, bei all dem Lob dürfen wir einfach West Ham hier auch nicht zu groß machen. Sie sind momentan einfach in vielen Spielen nicht konkurrenzfähig, vor allem defensiv. Und da freuen sich natürlich auch Offensivspieler von gegnerischen Mannschaften, weil sie dann ihre eigenen Statistiken, die auch immer wichtiger werden, hochschrauben können. Und wie gesagt, West Ham defensiv absolut desolat, das ist nicht zu entschuldigen. Der Verein hat trotzdem seine Schlüsse gegeben und nach unserer ersten Aufnahme kam gerade eben die Meldung, dementsprechend fast schon dankbar, dass wir es hier nochmal aufnehmen dürfen heute Abend. Der Verein hat bekannt gegeben, sich zum Saisonende von David Moyes zu trennen oder besser gesagt, sie gehen getrennte Wege, weil sein Vertrag ja eh ausgelaufen wäre. David Moyes kam 2019 zum Verein, nachdem er ja auch schon vorher eine Station dort hatte, hat dann den Club erst vor dem Abstieg gerettet und dann nach Europa geführt, Euroleague ganz weit gekommen, damals glaube ich gegen Frankfurt verloren, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, und im letzten Jahr eben die Conference League geholt und damit den ersten Titel seit Jahrzehnten für West Ham. Dann gab es so einen leichten Umbruch, Spieler wie Ward-Prowse, wer kann noch, Alvarez, Kudus, aber es hat irgendwie nicht ganz so funktioniert und trotzdem stehen sie in der Liga unter den ersten 10, sind europäisch relativ weit gekommen, aber der Verein hat trotzdem genug von ihm und auch viele Fans. Was überwiegt? Irgendwie so ein bisschen die Enttäuschung, weil Moyes jetzt doch relativ respektlos behandelt wurde oder zumindest undankbar, oder ist es einfach so weit, die brauchen eine Veränderung?
Ich glaube, beides kann wahr sein. Also für mich ist es richtig, den Schritt zu gehen und jetzt neu zu planen. Ich glaube, dass rein von der Spielweise her das nicht die Zukunft ist mit Moyes. Er hat sehr, sehr defensiv gespielt, eher destruktiv. Dabei hast du mit Bowen, Kudus, Antonio, Paqueta viele Spieler, die nach vorne wollen, mit denen du auch gut im letzten Drittel kombinieren kannst und auch einen mehr ballbesitzorientierten Fußball spielen könntest. Und das ist er nicht. Ich glaube nicht, dass du mit ihm jetzt noch die großen Veränderungen machst. Ich glaube, man muss aber gleichzeitig extrem dankbar sein für das, was er da die letzten 4,5 Jahre, die er jetzt im Amt ist, geleistet hat. Von Klassenerhalt, du sagst es, bis internationale Titel, immer wieder gute Runs gestartet. Ich glaube, er hat ganz, ganz, ganz viel Kredit verdient. Heißt aber nicht, dass man jetzt nur aus Dankbarkeit mit ihm weitermachen sollte. Ich glaube, man kann das trennen, aber David Moyes und West Ham, das gehört schon zusammen und irgendwie auch traurig, dass es jetzt vorbei ist.
Ich glaube einfach, das Verhältnis Spieler-Trainer hat sich abgenutzt. Das gibt's ab und zu. Andere wie Jürgen Klopp, wie Christian Streich, Pep Guardiola, die extrem lange bei einem Club waren, die haben das irgendwie hinbekommen, dass es nicht so ist. Deswegen sind sie vielleicht auch wirklich die Besten ihres Fachs. Ich würde sagen, sie haben trotzdem immer wieder auch Spieler abgegeben, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte, aus diesem Grund, um das Ganze auch frisch zu halten und nicht sich an die Sachen zu sehr zu gewöhnen. Aber ich glaube, den Wechsel, den braucht sie einfach. Und trotzdem, Moyes hat einen unfassbaren Lauf hingelegt bei West Ham. Sie kamen von ganz unten aus der Premier League nach relativ weit oben und waren mal zwischenzeitlich einer der ja, härtesten Mannschaften in der Premier League. Gegen die wollte mal kein Verein spielen und eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Ich glaube, Moyes hat nach wie vor seinen Platz verdient in der Premier League. Vielleicht auch mal eine kurze Auszeit nehmen, aber ich denke, er hat auf jeden Fall ja ein Recht auf einen guten Premier League-Job nach West Ham. Sein Nachfolger ist aber auch schon mittlerweile wohl ausgemacht und heißt Julian Lopetegui. Zuletzt ja Trainer bei den Wolves gewesen, da unrühmlicherweise 3 Tage vor Saisonbeginn, Anfang der vergangenen oder der, ja, der diesjährigen Saison quasi, ist er aus dem Amt geschieden, hat alles hingeworfen. Wohl wegen Unstimmigkeiten mit der Clubführung über die Transfergeschäfte, weil sie eben viel verkaufen mussten aufgrund von Financial Fair Play. Schon spanischer Nationaltrainer gewesen, Coach von Real Madrid, danach bei Sevilla. Hat natürlich einen unfassbar starken Lebenslauf, auch als Spieler bei Real und Barca gespielt. Ist Lopetegui für dich die logische Nachfolge oder auch eher mutig?
Ja, also es ist logisch, weil wenn du so einen Mann bekommen kannst, musst du ihn nehmen. Also war jetzt auch gerüchteweise mit Bayern im Gespräch, hat wohl auch da abgesagt und sich für West Ham entschieden. Aber das ist so ein Regal. Ja, fair, ist schon fast in Mode. Aber wenn du die Chance hast, so einen zu bekommen aus West Ham-Sicht, glaube ich, dass du ihn fast nehmen musst. Also hochdekoriert, hat eben in einem ganz obersten Regal trainiert mit der spanischen Nationalmannschaft, mit Real Madrid. Das hat auch funktioniert. Natürlich gab es Unstimmigkeiten, keine Frage. Aber der Mann kann das und er ist taktisch gut, setzt eher auf Ballbesitz, 4-2-3-1. Das ist jetzt schon ein Kontrast zu der Spielweise, wie David Moyes spielt. Aber du hast einfach ein Niveau, auf das du gehen kannst mit diesem Trainer. Ich glaube, das kann richtig was freisetzen. Was spannend wird, ist, glaube ich, die nächste Transferphase, weil du hast richtigerweise gesagt, der Grund, warum es bei den Wolves nicht weiterging, war ja gar nicht sportlich, sondern weil das hauptsächlich, meint man, weiß man halb, an den Transfers gelegen hat, an dieser Transferperiode. Mhm. Und wenn du das jetzt vorverhandelst und ihn jetzt schon vorstellst, dann ist ganz klar, das wird seine Transferperiode, er wird ganz großes Mitspracherecht haben, wer kommt, wer wird verkauft. Und da wird sich einiges tun, weil ich glaube, sonst wird er es nicht machen.
Ja, es wäre auf jeden Fall klug, mit ihm ganz detaillierte Gespräche zu führen über alle Vorstellungen, was er sich an Neueinkäufen vorstellt, an Verkäufen, was die Richtung des Vereins angeht, den Fußball, den er spielen lassen will. Ich denke, ein Missverständnis mit Lopetegui wäre richtig unnötig, weil die Vergangenheit hat gezeigt, es kann Missverständnisse geben mit ihm. So zum Beispiel damals ja auch sein Engagement bei Real Madrid, wo er ja irgendwie unter 4 Monate nur Trainer war. Also natürlich irgendwie absurd, dieses Engagement. Danach bei Sevilla schon über 3 Jahre. Also ne, 3 Monate, 3 Jahre. Es gibt da eben Extreme bei ihm. Und jetzt hoffen die Hammers natürlich auf dieses langlebige Extrem bei ihm. Trotzdem anscheinend ein weiterer Trainer in der Premier League, der auf das Spiel mit Ball aus ist, der Ballbesitz haben will, der Kontrolle haben will und einer weniger, der auch mal zufrieden ist, den Ball nicht zu haben. Erleben wir gerade so eine Richtungsänderung, was die englische Liga angeht? Alle wollen nur noch den Ball haben, keiner mehr dagegen arbeiten?
Ich glaube nicht, dass das ein englisches Phänomen ist. Also ich glaube, dass sich das allgemein im europäischen Fußball im Moment so durchzusetzen scheint. Wenn wir die Teams gucken, die jetzt große Schritte nach vorne gemacht haben, rede ich über Stuttgart, Leverkusen allen voran, über Girona. Das sind alles Teams, die sehr extrem auf Ballbesitz mit eigenen Ideen spielen. Das sind Trainer, die für Ballbesitz stehen, 100%. Und ich glaube, da jetzt mit aufzuspringen, macht einfach Sinn. Es gibt immer weniger Teams, die gegen den Ball spielen. Klopp ist für mich so ein Paradebeispiel, der gemerkt hat mit Heavy-Metal-Fußball, Pressing, es funktioniert nicht mehr richtig, ich muss das System umstellen, die Weise, wie wir spielen. Mhm. Sie haben einiges verändert, eher zum Ballbesitz, eher kontrollierter. Ich glaube, das ist im Moment einfach ja, die Meta, der Way to go. Und West Ham schließt sich da am Ende nur an. Und ich glaube, das ist keine schlechte Entscheidung, ganz im Gegenteil. Klar kann das nicht jedes Team so machen, aber wenn du oben angreifen willst, ist das, glaube ich, jetzt gerade das beste Mittel.
Kurzer Side-Fact, Lopetegui hat wohl weiterhin auch in England gelebt, auch nach seinem Aus bei den Wolves, weil er sich eben vorbereiten wollte auf ein weiteres Engagement in der Premier League. Das heißt, der Mann hat richtig Lust, der hat Blut geleckt damals und der will es richtig wissen. Das kann also gefährlich werden für andere Mannschaften, weil West Ham hat definitiv ein gutes Fundament und Lopetegui ist ein starker Trainer mit einem großartigen Lebenslauf. Das könnte also ein gutes Match sein. Vielleicht geht es aber auch komplett nach hinten los. Wir werden es schauen. Ganz kurzer Side-Talk vielleicht noch zu diesem Vergleich europäisch-englisch. Wir sehen ja auch gerade, dass viele Mannschaften in der Champions League und so weiter europäisch gestruggelt haben, mit diesem Fußball klarzukommen. Würdest du denn sagen, die Premier League geht gerade den richtigen Weg überhaupt, mit Ball nur noch spielen zu wollen, auch im Vergleich zu Europa? Wir sehen ja, dass zum Beispiel andere Mannschaften Erfolg damit haben, einfach mal dem Gegner den Ball zu geben.
Ja, aber es ist die Minderheit. Also ich glaube, die Teams, die jetzt aus diesen Bereichen wie West Ham kommen, Stuttgart, Girona, auch vielleicht Leverkusen mit Abstrichen, das sind eben alles Teams, die mit Ball spielen. Und die Gegenbeispiele sind Bayern, Real Madrid. Das ist ein anderes Level. Die spielen nicht nur auf Ballbesitz. Ja, insbesondere Real Madrid macht es gefühlt jedes Champions-League-Jahr vor, wie du mit Klasse und Effektivität dagegenhalten kannst, auch mit weniger Ballbesitz. Aber ich glaube nicht, dass das der Way to go ist für West Ham und auch insgesamt nicht. Also ich glaube, die Zukunft, die nähere Zukunft liegt einfach im Ballbesitz. Und da eher hinzugehen mit den Guardiolas, Lopetegis der Welt, ist, glaube ich, der richtige Weg und auch die logische Konsequenz, wenn man einfach nach rechts und links guckt.
Ja, und wir werden schauen, ob sie eben damit Erfolg haben werden. Soweit es dann Julen Lopetegui ist, der neue Trainer wird, das ist ja noch nicht kommuniziert, aber es deutet eben alles darauf hin. Dann schauen wir, wie versprochen, von ganz oben nochmal auf ganz unten in der Premier League und schauen dort auf den Abstieg und auch auf die Nachfolger der Absteiger. Weil es gibt schon zwei Aufsteiger aus der Championship, und zwar Leicester City, die Meister geworden sind, vor Ipswich Town, dem Traditionsverein, der nach über 20 Jahren wieder zurück ist in der Premier League. Kieran McKenna, der Trainer, hat da etwas Unfassbares geschafft. Die sind durchmarschiert von der League One in die Premier League mit offensivem Ballbesitzfußball, wo wir gerade schon dabei waren, haben ihren Stiefel durchgespielt, haben auch viele Spieler behalten aus der League One in der Championship. Und jetzt sind es quasi Drittligaspieler, die den Weg in die Premier League sich freigeschossen haben. Sind jetzt eben als Zweiter direkt qualifiziert für die Premier League. Jetzt kommen eben noch die Playoffs, in denen sich jetzt die Mannschaften 3 bis 6 gegenüberstehen. Davon die ersten beiden Teams eben sehr groß, wo man vielleicht auch den direkten Aufstieg erwartet hätte. Und zwar sind das Leeds und Southampton. Leeds ist Dritter geworden, Southampton Vierter. Danach folgen West, Brom und Norwich. Also alles bekannte Vereine, die auch vor nicht zu langer Zeit in der Premier League gespielt haben. Jetzt kommen zu den Playoffs zwischen Leeds und Norwich und Southampton gegen West Brom. Sheffield, wie gesagt, ist bereits abgestiegen. Burnley und Luton könnten ihnen folgen. Was sagst du jetzt zur ganzen Abstiegs- und Aufstiegsthematik? Ist schon einiges los, ne?
Ja, ist schon immer eine spannende Zeit. Also man guckt ja, auch wir in unserem Podcast, eher seltener nach unten. Ist aber spannend, gerade beim Aufstiegsrennen. Also ich hatte vornehmlich auf Leeds geschaut, weil da eben ehemaliger Gladbach-Trainer mit Daniel Farke unterwegs ist. Sind jetzt, ja, es interessiert mich einfach, sind Dritter geworden, sind also rein objektiv Favorit in den Playoffs, aber mit Southampton auf jeden Fall starke Mitkonkurrenten und vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung und keiner von beiden wird's. Aber insbesondere Abstiegsrennen, Premier League, wir haben drüber gesprochen, Sheffield definitiv runter, Burnley nur noch mit ganz großen Außenseiterchancen, Luton, Nottingham vielleicht noch mit einem Duell, aber auch da natürlich Nottingham mit der reinen Kaderqualität in der Pole Position. Wäre irgendwie langweilig. Also wenn die drei Aufsteiger wieder runtergehen, würde nicht für die Durchlässigkeit der Premier League sprechen, würde wieder mal aufzeigen, dass die finanziellen und strukturellen Unterschiede einfach noch riesig sind, gerade wenn du als kleinerer Club hochkommst. Ja, ist wahrscheinlich mit den Investoren nicht richtig umgänglich, aber trotzdem spricht es, finde ich, nicht für die Liga, wenn du so chancenlos auch runtergehst.
Ja, und diese Mannschaften bekommen dann trotzdem eben noch die Parachute Payments, also die Fallschirmzahlungen in den ersten 3 Jahren nach dem Abstieg und haben eben in diesen 3 Jahren auch nochmal einen Vorsprung vor den anderen Championship-Teams. Trotzdem jetzt eben mit Ipswich Town zum Beispiel, eine Mannschaft hat es geschafft ohne Fallschirmzahlungen. Eben extrem beeindruckend, wenn sowas gelingt. Und Ipswich ist wirklich ein richtiger Traditionsverein, gibt es schon ewig, dieses einprägsame Wappen mit dem Pferd, das kennt ihr sicherlich auch, die dürfen wir also im nächsten Jahr wieder in der Premier League begrüßen und wir sind gespannt, wer ihnen noch folgt aus diesen 4 Playoff-Mannschaften. Ich tippe einfach mal auf Southampton, aber nachher macht es dann eh irgendwie so eine unerwartete Mannschaft wie West Brom, weil sie einfach eklig und irgendwie robust da durchkommen durch die Playoffs. Wir sind gespannt. In der Premier League hatte Luton die Chance, mit einem Heimsieg gegen Everton nochmal Druck aufzubauen auf Nottingham. Haben sie verpasst, haben nur 1-1 unentschieden gespielt. Und Nottingham ist dann am Sonntag ein ganz wichtiger Sieg gelungen. Gegen Sheffield 3-1 gewonnen, das Auswärtsspiel. Also es scheint eben so, als ob sich dann die Qualität durchsetzt. Und die drei Absteiger oder die drei Aufsteiger eben die drei Absteiger auch sein werden. Nottingham wird dann wohl auch trotz der Punktabzüge überleben, Everton genauso, trotzdem letzte Rille. Und ja, ich würde sagen, wir schauen darauf, wie das jetzt weitergeht und wie es sich jetzt vor allem entwickelt an den letzten beiden Spieltagen. Wir gehen zu den Ergebnissen über des 36. Spieltags und ihr merkt, es sind nur noch 2 Spieltage zu gehen. Also es geht in die heiße Phase und wir haben dann bald die nächste vollständige Saison ganz gecovert. Die Jahre verfliegen, es ist wirklich unglaublich. Luton und Everton, wie gesagt, spielten 1-1. Arsenal schlug Bournemouth mit 3-0. Brentford und Fulham haben sich mit 0-0 getrennt. Newcastle schlägt Burnley auswärts mit 4-1 und wahrt die Chance auf Europa. Nottingham, wie gesagt, hat Sheffield auswärts mit 3-1 geschlagen. Das war echt ein Big-Point-Spiel für Forest. Man City schlägt die Wolves zu Hause mit 5-1. Erling Haaland extrem sauer, nachdem er ausgewechselt wurde. Zum Kontext, er hat vorher schon 4 Tore gemacht und es waren nur noch wenige Minuten zu spielen. War wieder ein ziemlich großes Thema auf der Insel. Mich nervt es nur noch. Wie steht's mit dir?
Ja, wir haben es absichtlich nicht mit richtig in die Folge reingenommen, weil es irgendwie künstlich hochgepusht ist. War Minute 82, er hat schon 4 Tore gemacht. Guardiola wechselt dich dann meistens aus, wenn es so gut läuft. Ich glaube, das können wir als kleine Randnotiz vermerken. Und ich glaube, uns beide interessiert es einfach nicht richtig.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Chelsea hat West Ham mit 5-0 geschlagen. Brighton ebenfalls erfolgreich zu Hause mit 1-0 gegen Aston Villa. Das tat richtig weh. Emery hat fast keine Leute geschont, trotz der Conference League-Belastung gegen Olympiakos. Wir werden sehen, wie das weitergeht im Halbfinal-Rückspiel gegen Piräus. Und zum Schluss hat Liverpool Tottenham mit 4-2 geschlagen. Jetzt gleich noch das Duell zwischen Crystal Palace und Man United. Wir werden schauen, wie das ausgeht. Man United natürlich noch im Kampf um die europäischen Plätze. Damit sind wir auch fast am Ende angelangt. Noch kurz dein Spieler des Spieltags.
Sehr gerne, nur noch als Ergänzung für heute Abend, schaut sehr gerne rein, oder ich hoffe, ihr habt es getan, wahrscheinlich hört ihr es erst später, United ohne jegliche Innenverteidiger, also keiner fit, wird spannend, wie Ten Hag das löst gegen das formstarke Crystal Palace, aber wir springen zum Spieler des Spieltags, das ist bei mir und ich möchte einfach mit einer positiveren Note enden auf Haaland, er ist es, 4 Tore, auch trotz dieser nervigen Zwischenbemerkung dann bei der Auswechslung, einfach ein richtig gutes Spiel gemacht. Klar, 2 Elfmeter dabei, aber die anderen 2 Tore macht er richtig gut. Und wenn er fit ist und dieses Team in Bestbesetzung spielt, gehört er da auch rein. Deswegen mein Spieler des Spieltags.
Mittlerweile auch schon wieder 25 Saisontore, holt sich wohl erneut den goldenen Schuh. Meiner, den habe ich auch schon mal kurz angesprochen gehabt, heißt Nicholas Jackson. Für mich ein spannender Spieler. Trotz einiger Kritik, die er auf sich gezogen hat, ist er für mich jemand, der extrem großes Potenzial hat. Und Chelsea sollte auf jeden Fall weiterhin auf ihn bauen. Ich denke, mit Cole Palmer haben sie da 2 sehr gute Offensivleute vereint. Boah, das war wirklich ein Marathon heute Abend. 2 Stunden nacheinander direkt aufgenommen. Ich muss sagen, das sind Abende, an denen man gerne auch mal sich dann irgendwann zurücklegt und das Mikrofon zur Seite legt. Hab vielen lieben Dank, Robin. Das war vor allem von dir eine große Leistung, weil ich habe es ja versaut. Deswegen auf jeden Fall große Props an dich. Auf jeden Fall an euch der Appell, wenn ihr bislang zugehört habt, uns finanziell zu unterstützen, weil das sind echt Abende, die man sich hier für Nulle eigentlich um die Ohren schlägt, nichts anderes mehr machen kann, auch ziemlich kaputt ist, das kann ich mal sagen. Und da wäre ein kleiner finanzieller Support von euch auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Den Link dazu gibt es in unserer Folgenbeschreibung. Das Ganze geht über PayPal. Ansonsten folgt diesem Podcast auf Spotify und verpasst keine Folge mehr, indem ihr die Glocke anmacht. Auf Instagram, auf X. Gebt uns eine gute Bewertung da, schreibt uns gerne und ansonsten hört wieder in der nächsten Woche rein. Wir machen heute Abend, glaube ich, nichts mehr. Bis dahin, macht's gut.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.